Tore zur Freiheit, Kapitel 7. Die Ehe in der Weltordnung Baha'u'llahs, ein ewiges Band. Die Hochzeit, die Notwendigkeit, Scheidungsgesetze zu reformieren. Die Gesetze Baha'u'llahs, 4 Arten der Liebe. Die Kinder des neuen Tages. Es ist also offensichtlich, dass der höchste König und die höchste Macht in der Menschenwelt die Liebe ist. Würde die Liebe erlöschen, die Kraft der Anziehung verschwinden, die Zuneigung der Menschenherzen zerstört, dann würde menschliches Leben in seinen Erscheinungsformen verschwinden. Wenn man die Entwicklung der Institution der Ehe verfolgt, ist interessant festzustellen, dass sie von der Promiskuität in der frühesten Menschheitsgeschichte bis hin zur Monogamie, die jetzt in den meisten zivilisierten Ländern verbreitet ist, Schritt für Schritt in direktem Verhältnis zur ethischen und geistigen Entwicklung der Menschheit erfolgte. Darüber hinaus ist diese Entwicklung mit dem Erscheinen und den Lehren der großen Propheten und Gesandten Gottes einhergegangen. Die spärlichen Informationen, die wir über die Ehebeziehungen und Gebräuche der verschiedenen Völker vor dem Kommen Mose, Buddhas, Jesu und Mohammeds haben, deuten auf viel lockerere und weniger ethische Beziehungen hin als die nach ihrer Lehre gestalteten Beziehungen. Man könnte daher logischerweise erwarten, dass die Offenbarung Baha'u'llahs und die Erläuterung Abdu'l-Bahá's zu diesem Thema Gesetze erlassen und Regelungen treffen, die auf ewigen geistigen Prinzipien gründen, sich am Bedarf einer Weltzivilisation orientieren und über alles Bisherige weit hinausgehen. Denn Baha'u'llahs Lehren befassen sich vor allem mit der Wirklichkeit des Menschen und seiner Stufe als einem unsterblichen, ewigen Wesen in einem unendlichen Universum, das von unveränderlichen Gesetzen auf der Grundlage von Gerechtigkeit und Wahrheit getragen wird. Folglich ist die Ehe in der Bahá'í-Ordnung eine ewige Verbindung. Es gibt nur eine wahre Ehe. Und diese Vereinigung besteht in allen Welten Gottes fort. Diese Annahme erfordert eine völlig neue Regelung von Ehe und Scheidung. Denn da der Mensch noch im Zeitalter der Unreife lebt und nach wie vor von Lust und Leidenschaft geprägt ist, werden viele Fehler bei der Partnerwahl gemacht und es gilt, diese Fehler so schnell und einfach wie möglich zu beheben. Denn wenn zwei Menschen gezwungen sind, in einer Beziehung ohne Harmonie, Zusammenarbeit, Glück und wahre ewige Liebe zu leben, wird ein grundlegendes Gesetz der Bahá'í-Offenbarung missachtet, das Gesetz der Einheit. Es ist nicht nur wünschenswert, sondern auch zulässig, eine derartige Verbindung zu lösen. Dies wird wahrscheinlich nur noch sehr selten nötig sein, wenn die Menschheit zunehmend von der gesamten göttlichen Lehre beeinflusst wird. Denn sobald der Mensch die höchste Freude wahrer körperlicher und geistiger Vereinigung erfährt, wird er sich nicht mit weniger zufrieden geben. Darüber hinaus hat Baha'u'llah schützende Gesetze geschaffen und Abdu'l-Bahá hat sie so umfassend erklärt, dass die öffentliche Meinung ihnen in dem Maße mehr Geltung verschaffen wird, wie die Erfahrung zeigt, dass sie wirksam das menschliche Glück sicherstellen und bewahren können. Als Abdu'l-Bahá im Jahre 1912 in diesem Land war, betonte er bei verschiedenen Gelegenheiten die Heiligkeit der Ehe und legte die Haltung der Bahá'í in Bezug auf dieses Gebot dar. Am bemerkenswertesten war die Hochzeitszeremonie am 17. Juli 1912 bei der Harlan Ober und Grace Roberts von Abdu'l-Bahá in Übereinstimmung mit dem Gesetz Baha'u'llahs verheiratet wurden. Abdu'l-Bahá schlug vor, dass ich ihn bei der Durchführung der notwendigen gesetzlichen Trauung unterstützen sollte. Alles soll in Übereinstimmung mit den Gesetzen des Landes erfolgen. Es ist keine einfache Aufgabe, Menschen, die die Welt und ihre Angelegenheiten als abgeschlossenes Ganzes betrachten und nicht als Vorbereitung auf ein größeres, freieres Leben, eine Sicht zu vermitteln, in der die Ewigkeit im Vordergrund steht, eine Atmosphäre völliger Freiheit und Ruhe. wenn ich diesen langen, wunderschön eingerichteten Raum betrachtete, der für unsere moderne Kultur stand, jedoch Vertreter aus Paris, Berlin, London, Teheran und Qom, Bombay, Baku und Haifa in seinen Wänden umfangen hielt, eine ganze Reihe von Schwarzen und etwa 100 von meinen eigenen Landsleuten, gelangte ich zu der Überzeugung, an einem wahrhaft epochalen Ereignis teilzunehmen. Denn hier versammelten sich im Grunde Vertreter der ganzen Welt, Armut und Wohlstand, Kultur und ihr Mangel, Menschen jeglichen geistigen Fassungsvermögens. Ost und West kamen hier zusammen und erlebten eine Vorschau, ein Symbol und eine Ankündigung eines grundlegenden Details der kommenden Gesellschaftsordnung, einem Teil der von Baha'u'llah entworfenen Weltordnung, dem Reich Gottes auf Erden. Im Mittelpunkt des Geschehens stand die weiß gekleidete Gestalt des Meisters. Seit seinem 7. Lebensjahr wurde er mit diesem Titel angesprochen. Baha'u'llah selbst hatte gewünscht, dass man ihn so ansprechen solle. Sein Recht auf den Titel entsprang keinem anderen Anspruch auf Autorität und Vorrang. Seine ganze Haltung war immer eine der Demut und der liebenswürdigen Rücksichtsnahme. Und doch war er in jedem Haus, das er betrat, der Gastgeber, in jeder Versammlung der Mittelpunkt, in jeder Diskussion der Schlichter, für jedes Problem die Antwort. Dies war nicht so, weil er es so wollte, im Gegenteil. Als er gebeten wurde, den Ehrenvorsitz des New Yorker Baha'i-Rates zu übernehmen, eines der 72 anfänglichen Häuser der Gerechtigkeit in diesem Land, die in der Zukunft die kommunale Ebene der Gemeindeverwaltung im Plan Baha'u'llahs bilden werden, antwortete er ruhig und bestimmt: Abdul Baha ist ein Diener. Dennoch konnte man bereits nach wenigen Augenblicken in seiner Gegenwart feststellen, dass jede seiner Handlungen, jeder Tonfall, jede Geste und jedes Wort von Weisheit, Mut und ruhiger Gewissheit durchdrungen war, verbunden mit einer bescheidenen Rücksicht gegenüber seinem Gesprächspartner, so dass jedem Beobachter und Zuhörer die Wahrheit schlüssig vermittelt wurde. Abdu'l-Bahá drückte es im Hinblick auf die Anfeindungen seitens der Gegner und Leugner Baha'u'llahs so aus: Wie kann sich Dunkelheit bei Licht durchsetzen? Kann die Fliege einen Adler angreifen? Oder kann Schatten der Sonne trutzen? In dieser Versammlung von Menschen, die an eine neue Ära des menschlichen Bewusstseins glaubten, eine neue Epoche, in der dieses Bewusstsein sich mit dem Göttlichen verbinden sollte, betrachteten wir ihn als den Meister über unser Schicksal, als den einen Anführer, der in dieser Zeit alten Aberglaubens und moderner Torheiten den Weg aus dem Labyrinth des Menschseins in die wunderbare Freiheit der Kinder Gottes kannte. Ich saß ganz in seiner Nähe und natürlich waren alle meine Sinne, Augen, Ohren, Herz und Verstand auf diese strahlende Persönlichkeit gerichtet. Damit war ich nicht allein. Niemand sonst hatte Aufmerksamkeit verdient, wenn er anwesend war. Niemand als der eine, der völlig genügte. Nach der schlichten Trauungszeremonie, als Braut und Bräutigam ihre Plätze wieder eingenommen hatten, erhob sich Abdu'l-Bahá. Seine cremefarbene Abba fiel in anmutigen Falten auf seine Füße. Auf dem Kopf trug er einen Tarbusch oder Fes in der gleichen Farbe, unter dem seine langen, weißen Haare fast bis auf die Schultern fielen. Das Eindrucksvollste an seiner beeindruckenden Erscheinung waren seine Augen. Sie waren blau, aber wirkten so unterschiedlich entsprechend seiner Stimmung. Einmal sanft und ansprechend, einmal gebietend, einmal mit verborgenem Feuer funkelnd, ein andermal von einer tiefen, aufmerksamen Ruhe erfüllt, als ob er auf Orte der Herrlichkeit in weiter Ferne blickte. Die Stirn über diesen ausdrucksvollen Augen wirkte wie eine Kuppel aus Elfenbein. Sein schneeweißer, feinsäuberlich geschnittener Bart berührte die Brust, aber um den Mund herum bedeckten keine Haare seine beweglichen Lippen. Er sprach wie üblich mit Hilfe eines Dolmetschers, nicht so sehr, weil er Englisch gar nicht gekonnt hätte, sondern vielmehr, weil der Schutz vor falschen Zitaten ratsam schien. Alle seine Ansprachen in Amerika wurden Wort für Wort von einem persischen Sekretär auf Persisch niedergeschrieben, gefolgt von einem amerikanischen Stenografen, der die Übersetzung des Dolmetschers festhielt. Wenn also in Zukunft Tausende von Schriften und Ansprachen Baha'u'llahs und Abdu'l-Bahas übersetzt und kodifiziert sein werden, so wird es doch keinen Zweifel an Wortlaut und Konnotation geben. Er ließ seinen Blick durch den Raum schweifen, nahm sofort alles auf und machte sich ein Bild. Er hob die Hände, Handflächen nach oben, auf Höhe der Taille. Mit geschlossenen Augen sang er ein Gebet für die beiden Seelen, die jetzt mit seiner und mit meiner Unterstützung vereint waren. Mit seiner Unterstützung am Morgen, nach den Gesetzen der neuen Weltordnung, in der der Geist des Menschen geschult wird, in Harmonie mit seiner materiellen Umgebung zu wirken, mit meiner Unterstützung am Abend, als Vertreter vergänglicher Herrschaft, in der überkommener Aberglaube und veraltete Konvention oft die heiligsten Gebräuche durchdringen, die aber entsprechend der Gepflogenheiten beachtet werden müssen, um keine Seele zu verletzen. Dieses Gebet Abdu'l-Bahas, in Tönen gesungen, wie ich sie nie zuvor gehört hatte. Lieblich wie Honig fällt mir als kaum zutreffende Beschreibung ein, ist die deutlichste all meiner Erinnerungen an diesem Abend. Obschon in persischer Sprache vorgetragen, die mir natürlich unbekannt war, hatte ich den Eindruck zu verstehen. So lebendig war dieser Eindruck, dass die Übersetzung des Dolmetschers ein Schock war. Wozu eine Sprache übersetzen, die an den Geist gerichtet war? Einsicht blitzte in mir auf. Vielleicht lag hierin die Erklärung für die Begebenheit jenes fernen Pfingsttages, von dem berichtet wird, jeder, der den Worten der Jünger lauschte, habe seine eigene Muttersprache gehört. Es gibt die Geschichte von einem ungebildeten Bergarbeiter, der eine lange Reise zu Fuß unternommen hatte, um Abdu'l-Bahá in San Francisco zu treffen. In der Geschichte wird das gleiche geistige Phänomen deutlich. Dieser Mann besaß, auch wenn er ungebildet war, ein großes geistiges Fassungsvermögen. Er besuchte eine Veranstaltung, auf der Abdu'l-Bahá sprach. Er schien verzaubert, als der ausgewogene, glockenartige Klang der Stimme des Meisters ertönte. Als dann der Dolmetscher mit der Übersetzung ins Englische begann, fuhr der Bergarbeiter aufgeschreckt hoch. »Warum unterbricht dieser Mann?« flüsterte er. Dann sprach Abdu'l-Bahá weiter und der Besucher hörte aufmerksam zu. Wieder übersetzte der Dolmetscher, sobald der Sprecher innehielt. Das empörte den Bergmann. »Warum lassen Sie zu, dass dieser Mann ständig unterbricht? Der sollte vor die Tür gesetzt werden.« »Es ist der offizielle Dolmetscher«, erklärte jemand, der neben ihm saß. »Er übersetzt das Persische ins Englische.«
»Sprach er Persisch?« war die unbedarfte Antwort.
»Aber es konnte doch jeder verstehen.« Was mich betrifft, so war mein Herz von der Stimme und dem melodiösen Gesang weit mehr bewegt als von der englischen Übersetzung des Hochzeitsgebets, so schön es auch ist. Ruhm sei dir, o mein Gott! Wahrlich, dein Diener und deine Magd haben unter dem Schatten deiner Gnade zusammengefunden und sind vereint durch deine Gunst und Großmut. O Herr, stehe ihnen bei in deiner Erdenwelt, deinem Königreich und bestimme für sie alles Gute durch deine Freigebigkeit und Gnade. So lass sie denn bis ans Ende der Zeit zu Zeichen der Eintracht und der Einigkeit werden. Wahrlich, du bist der Allgewaltige, der Allgegenwärtige, der Allmächtige. Wie oben angedeutet, beruht in der Weltordnung Baha'u'llahs die Ehe auf einem weit erhabeneren Konzept von der Bestimmung des Menschen als je zuvor. Der Grund dafür ist, dass sich das geistige Fassungsvermögen der Menschheit unter 1900 Jahren christlicher Lehre so weit entwickelt hat, dass diese Auffassung von der Stufe des Menschen
zumindest nachvollziehbar geworden ist. Sinn und Zweck des Kommens der Manifestation Gottes ist allein, das menschliche Bewusstsein auf eine höhere Ebene zu heben. Dies ist eine der Bedeutungen von Himmel, wie von den Propheten Gottes verwendet. Das ist der Bewusstseinszustand, zu dem die Lehren vom ewigen Geist Christi, ganz gleich unter welchem Namen er am Horizont der Geschichte erscheint, den Geist des wahren Gläubigen erheben. Es ist wesentlich, dass in jeder neuen Sendung die ewigen Prinzipien, die jeder Gesandte Gottes erneut bekräftigt, so klar dargelegt werden, dass sie auf die Probleme des neuen Tages wirkungsvoll angewandt werden können. Als Jesus erschien, hob er das mosaische Gesetz über Scheidung auf. Während das Gesetz völlig auf das Nomadenleben der Hebräer und auf ihre Vergangenheit der jahrhundertelangen Sklaverei in Ägypten abgestimmt gewesen war, wurde es unter den veränderten Bedingungen im römischen Umfeld und unter der Vorherrschaft der Pharisäer und Priester in einer Weise missbraucht, dass es zur Farce wurde. Es ist eindeutig, dass der Wortlaut der entsprechenden Lehren Christi heutzutage immer noch Geltung hat, der Geist aber völlig verfehlt wird. In Amerika, einer angeblich christlichen Gesellschaftsordnung, wird der Bund der Ehe mit weniger Heiligkeit geachtet als in jedem anderen Land der Welt. Im Jahr 1930, in dem die letzte Volkszählung zur Scheidung stattfand, wurde jede sechste Ehe geschieden. Und wer kann je die Verstöße gegen das Ehegelübde aufzählen, die Feindseligkeiten im eigenen Heim, die zerbrochenen Familien, bei denen es nicht zur Scheidung vor Gericht kam? Dies ist schlichtweg ein unerträglicher Zustand. Sollte es ungehindert so weiterlaufen, könnte sich das Familienleben völlig auflösen und die Institution der Ehe zerstört werden. In der Tat hat dieser soziale Zusammenbruch in Russland bereits begonnen und bedroht auch ein oder zwei andere Länder. Was als freie Liebe und Kameradschaftsehe bezeichnet wird, wird in einigen unserer eigenen Bildungseinrichtungen zunehmend akzeptiert und als einzige Lösung des sich verbreitenden Problems angeboten. Dieses Problem ist so gewaltig, seine Lösung so entscheidend für eine künftige Bedrohung der Geschicke der Menschheit oder für ihre Sicherheit, dass dieser Diener der Herrlichkeit Gottes alle verfügbaren Informationen zu dem Thema gesammelt hat und sie hier in den Worten Baha'u'llahs und Abdu'l-Bahá's wiedergibt. So mag der Leser selbst entscheiden, ob es nicht zu einer glücklicheren Gesellschaftsordnung führen würde, wenn diese göttlichen Gebote Anwendung fänden. An erster Stelle ist zu bedenken, dass Baha'u'llah die Welteinheit, eine künftige Weltordnung, vorsieht. Für die Errichtung dieser Ordnung wird eine enge Verbindung des Menschen mit Gott und die Unterstützung durch das himmlische Reich, den Heiligen Geist, vorausgesetzt. Zum Konzept des Reiches Gottes auf Erden gehört Baha'u'llah zufolge die Einheit aller Rassen und Völker, die Abschaffung jeglicher Vorurteile, eine tief verwurzelte, leidenschaftliche Liebe zur Wahrheit, wo auch immer ihre Quelle sein mag, und diese grundlegenden Gebote unter allen Völkern zu verbreiten. Diese Ordnung hat er unter Berücksichtigung der Probleme in Ost und West, Nord und Süd in ihren Grundzügen entworfen. Die Ausgestaltung und Anwendung dieser Grundsätze in besonderen oder individuellen Fragestellungen hat er dem Internationalen Haus der Gerechtigkeit übertragen. Wenn der Leser dies im Auge behält und sich ernsthaft bemüht, seine allzu verständlichen Vorurteile abzulegen, wird er die Weisheit in Baha'u'llahs Plan für eine neue Weltordnung viel besser würdigen können. Dies ist keine einfache Aufgabe, denn der Mensch neigt dazu, die Konventionen und Gebräuche des Zeitpunktes in der Geschichte, an dem er zufällig auf diesem Planeten geboren ist, als gegeben hinzunehmen. Aber eine solche Haltung lässt alle Berichte aus der Vergangenheit außer Acht, die die unvermeidliche Veränderung oder Beseitigung aller menschengemachten Institutionen ebenso belegen wie die allgemeine Tendenz, sie im Laufe der Jahrhunderte zu vereinfachen, zu entschlacken und zu veredeln. Die Menschheit hat eine sehr hohe Bestimmung und auch die Gesetze Baha'u'llahs sind nicht endgültig. Die nächsten 1000 oder 10.000 Jahre werden erleben, wie die Menschheit noch weitere Fortschritte macht auf dem Weg zu der göttlichen Vollkommenheit, zu der alle Propheten Gottes sie aufgerufen haben. Ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist. In diesem Entwicklungsstadium des Menschengeschlechts werden die von Baha'u'llah verkündeten Gesetze den Bedürfnissen der Menschheit als Ganzes sicher am ehesten gerecht. Wer die Schriften Baha'u'llahs studiert und dabei den Anspruch majestätischer Autorität gebührend berücksichtigt, kann nicht umhin, in diesen erhabenen Worten eine aufkeimende Hoffnung zu finden, versagenden Mut neu zu schöpfen und die Flamme der Liebe Gottes in erkalteten Herzen wieder zu entfachen. Während wir uns dies alles vor Augen halten, wollen wir uns mit dem Thema der Ehe in Baha'u'llahs Lehren befassen. Wir wollen das mit der Sorgfalt, wenn nicht gar Ehrerbietung angehen, die einem Lehrer gebührt, der wegen der Botschaft, die er den Menschen brachte, jede Demütigung, Erniedrigung und Folter erlitten hat, die ihm zwei grausame Herrscher, der Schah von Persien und der Sultan der Türkei und ihre Gefolgsleute mit ihrem Einfallsreichtum über einen Zeitraum von 40 Jahren zufügten. Damit der Leser eine Vorstellung erhält, welchen Anspruch Baha'u'llah im Hinblick auf die Quelle seiner Autorität erhebt und zu welchen Grundsätzen er die Menschheit aufruft, wird der folgende Absatz aus seinen Schriften zitiert. Die Übersetzung wurde kürzlich von seinem Urenkel Shoghi Effendi vorgenommen, dem ersten Hüter der Bahai-Religion. Die erste Pflicht, die Gott seinen Dienern auferlegt, ist die Anerkennung dessen, der der Tagesanbruch seiner Offenbarung, der Urquell seiner Gesetze ist, der die Gottheit im Reiche seiner Sache und in der Welt der Schöpfung vertritt. Wen Gott mit Einsicht begabt hat, der wird bereitwillig anerkennen, dass die von Gott erlassenen Gebote das höchste Mittel für den Bestand der Ordnung in der Welt und für die Sicherheit ihrer Völker ist. Wer sich von ihnen abwendet, zählt zu den Verworfenen und Toren. Wir haben euch wahrlich geboten, euren üblen Leidenschaften und verderbten Wünschen den Befehl zu verweigern, und nicht die Grenzen zu überschreiten, die die Feder des Höchsten gesetzt hat, denn diese sind der Lebensodem alles Erschaffenen. Die Meere göttlicher Weisheit und göttlicher Äußerung wogen hoch im Windhauch des Allbarmherzigen. Eilt euch satt zu trinken, o ihr Verständigen! Im Folgenden sind die Verordnungen zur Ehe zusammengefasst, die die Feder des Höchsten zur Führung der Menschheit für die kommenden 1000 oder mehrere 1000 Jahre niedergelegt hat. Wieder sollte die Aufmerksamkeit des Lesers auf die Tatsache gelenkt werden, dass der Gesetzgeber nicht eine einzelne Nation oder Religion oder Gruppe im Blick hat, sondern die ganze Welt. Baha'u'llah hat allen die Ehe angeraten. Und Monogamie wird als der einzige Weg zu Zufriedenheit und Glück betrachtet. Er verurteilte die Haltung bestimmter religiöser Gruppen und verschiedener Glaubensbekenntnisse, die dem Priesterstand die Ehe untersagten. Tretet in den Stand der Ehe, o Menschen, damit der aus euch hervorgehe, der meiner unter meinen Dienern gedenket. Er legte fest, dass die Ehe zunächst vom Einverständnis des Paares und sodann von der Zustimmung aller Elternteile abhängt, da er wünschte, Liebe und Freundschaft und die Einigkeit der Menschen hervorzubringen, auf das Feindschaft und Übelwollen vermieden werden. Es wird empfohlen, dass der Mann eine Mitgift an die Frau zahlt, und er hat dafür einen recht kleinen Betrag festgelegt. Der Zweck liegt offenbar darin, ein Gefühl absoluter Abhängigkeit der Frau von ihrem Mann zu vermeiden. Dies ist in orientalischen Ländern besonders wichtig. bei Uneinigkeit zwischen Mann und Frau, wenn es zu Streit oder Abneigung kommt, darf er sich nicht von ihr scheiden lassen, sondern muss sich ein Jahr lang gedulden. Vielleicht entfaltet sich der Duft der Liebe zwischen ihnen. Wenn jedoch nach Ablauf dieser Zeit kein Duft der Liebe entsteht, ist die Scheidung erlaubt. Abdu'l-Bahá schrieb in einem Sendschreiben an die Bahai von Amerika: Die Freunde müssen unbedingt von einer Scheidung absehen, es sei denn, dass etwas aufkommt, was sie zwingt, sich aus gegenseitiger Abneigung zu trennen. In einem solchen Fall mögen sie sich mit Kenntnis des geistigen Rates zur Trennung entschließen. Sie müssen dann geduldig sein und ein volles Jahr warten. Wenn während dieses Jahres zwischen ihnen der Einklang nicht wiederhergestellt wird, dann mag ihre Scheidung vollzogen werden. Die Grundlage des Königreiches Gottes beruht auf Einklang und Liebe, Einheit, Verbundenheit und Einigkeit, nicht auf Streit, besonders nicht zwischen Mann und Frau. Wenn einer von beiden die Ursache von Scheidung wird, wird dieser unfehlbar in große Schwierigkeiten geraten, das Opfer schlimmen Unheils werden und schwere Gewissensbisse leiden. Bahá'u'lláh ermahnt die Menschen, ihrem materiellen Selbst nicht zu folgen, da es zur Übertretung und schlechten Taten anstiftet, sondern vielmehr dem Herrscher über alle Dinge zu folgen, der ihnen Tugend und Gerechtigkeit gebietet. Diese immer wiederkehrenden Hinweise auf ein erhabenes Gesetz, verbunden mit einer verständnisvollen Berücksichtigung menschlicher Schwächen, machen das Studium seiner Schriften so fesselnd. In den Gesetzbüchern der Vergangenheit und Gegenwart sucht man vergebens nach einer derartigen Mischung aus Autorität und Liebe. Das mosaische Gesetz überliefert keine Spur davon. Es ist, als wäre die Bergpredigt zu einer Norm gemacht und den Menschen mit sanften Händen auferlegt worden. Aus dieser Tatsache gewinnen wir nicht nur die Gewissheit über ihren göttlichen Ursprung, sondern auch für ihre letztliche Anerkennung durch die Welt. Denn wenn Herz und Vernunft des Menschen gleichermaßen angesprochen sind, wird er sich unweigerlich dem aufgestellten Gesetz verpflichtet sehen. So fordert Bahá'u'lláh beispielsweise den Ehemann auf, seine Frau bei längerer Abwesenheit über die Einzelheiten seiner Reise und den für seine Rückkehr festgelegten Zeitpunkt zu informieren. Wenn er sein Versprechen erfüllt, wird er zu denen zählen, die die Gebote ihres Herrn erfüllen und wird von der Feder der Herrschaft als einer derjenigen aufgezeichnet, die Gutes tun. Wenn ein triftiger Grund seine Rückkehr verhindert, muss er seine Ehefrau informieren und sich bemühen, zurückzukehren. Tut er es nicht, so muss sie 9 Monate warten. Nach Ablauf dieser Zeit ist sie frei, einen anderen Mann zu wählen. Aber wenn sie sich geduldet, ist es besser, denn Gott liebt die Geduldigen. Wenn während dieser 9 Monate des Wartens eine Nachricht von ihrem Ehemann eintrifft, muss sie Güte und Gnade walten lassen, denn Gott wünscht Frieden unter seinen Dienern. Hütet euch vor jeglichem Starrsinn in eurer Mitte. Stellen Sie sich die Gerichtshöfe der Zukunft vor, wenn eine solche Atmosphäre herrscht. Sollte der Leser daran zweifeln, wäre ich der Letzte, mich darüber abfällig zu äußern. Ich selbst bin ja vielleicht der größte Zweifler von allen. Aber ich bin an einen Punkt gelangt, da ich in den göttlichen Worten Bahá'u'lláhs nicht nur Schönheit und Weisheit sehe, sondern auch die ihnen innewohnende Kraft des Menschen, Herz und Willen zu beeinflussen. Die Tatsache, dass bereits mehrere Millionen Menschen weltweit, oft auf Kosten von Eigentum und Leben, seine Lehren und Gebote angenommen haben, mag Anlass zur Hoffnung geben, dass an einem nicht allzu fernen Tag in der Zukunft eine einflussreiche Minderheit vernünftiger Menschen diese göttlichen Grundsätze annehmen und in die Tat umsetzen wird. Hinsichtlich der Zustimmung der Eltern beider Partner zur Ehe schrieb Abdu'l-Bahá einmal als Antwort, dass diese Zustimmung eingeholt werden sollte, nachdem die beiden Betroffenen zu einem gegenseitigen Einvernehmen gelangt seien. Vorher hätten die Eltern kein Recht, sich einzumischen. Damit wird die im Orient verbreitete Praxis abgeschafft, nach der die Eltern die Ehe oft ohne Zustimmung oder Wunsch der beiden direkt betroffenen Personen arrangieren. Er sagt weiter, dass diese Bestimmungen dazu führten, dass die in christlichen und islamischen Ländern sprichwörtlich angespannten Beziehungen zwischen Schwiegereltern und Schwiegerkindern unter den Bahai fast unbekannt seien und Scheidungen selten vorkämen. Abdu'l-Bahá hat viel zu diesem Thema geäußert und geschrieben. Es folgen einige seiner wichtigsten Aussagen dazu. In diesem gnadenreichsten Zeitalter werden dumme Vorurteile vollständig abgeschafft. Die Bahai-Verlobung bedeutet die vollständige Verständigung und Zustimmung beider Parteien. Allerdings müssen sie größte Achtsamkeit an den Tag legen und sich mit dem Charakter des anderen vertraut machen. Und der feste Bund zwischen ihnen muss eine ewige Verbindung werden. Und sie müssen ewige Seelenverwandtschaft, Freundschaft, Einheit und einen gemeinsamen Lebensweg anstreben. Der Bräutigam muss vor den Brautführern und einigen anderen sagen, wahrlich, wir wollen uns alle an Gottes Willen halten. Und die Braut muss erwidern, wahrlich, wir wollen uns alle an Gottes Willen halten. Das ist die Bahai-Ehe. Zur Frage der Ehe. Wisse, dass das Gebot der Ehe ewig ist. Es wird nie geändert oder umgewandelt werden. Sie wurde von Gott geschaffen und es besteht nicht die geringste Möglichkeit, dass Änderungen oder Wandel diese göttliche Einrichtung berühren. Für die Masse des Volkes ist die Ehe ein leibliches Band und die Verbindung kann nur vorübergehend sein, weil sie von vornherein dazu verurteilt ist, in einer körperlichen Trennung zu enden. Unter dem Volk Bahas jedoch muss die Ehe sowohl eine leibliche als auch eine geistige Verbindung sein, da Mann und Frau vom selben Weine berauscht sind. Beide sind vom selben unvergleichlichen Antlitz bezaubert, beide leben und entwickeln sich durch den gleichen Geist. Beide werden von der gleichen Herrlichkeit erleuchtet. Diese Verbindung ist geistiger Natur und darum wird dieser Bund ewig bestehen. Ebenso werden sie sich in der stofflichen Welt einer starken, dauerhaften Verbindung erfreuen. Denn wenn die Ehe auf Geist und Leib gegründet ist, ist sie eine echte Vereinigung, die überdauern wird. Ist die Verbindung jedoch nur eine leibliche, so ist sie gewiss nur vorübergehend und muss unvermeidlich zur Trennung führen. Wenn daher das Volk Bahas zu heiraten gedenkt, muss dieser Bund eine echte Beziehung, ein geistiges wie körperliches Zusammenfinden sein, so dass diese Verbindung in allen Lebensabschnitten und Welten Gottes fortdauert. Denn diese wahre Einheit ist ein Lichtstrahl der Liebe Gottes. Ebenso werden die Seelen, wenn sie zu wahren Gläubigen heranwachsen, geistige Verwandtschaft erlangen und eine Zartheit aufweisen, die nicht von dieser Welt ist. Alle werden sie durch einen Hauch der göttlichen Liebe erhoben und ihre Vereinigung, ihre Verbindung wird ebenfalls ewig bestehen. Seelen, die ihr selbst dem Vergessen preisgeben, die menschliche Schwächen ablegen und sich von irdischen Bindungen lösen, werden zweifellos mit dem himmlischen Glanz der Einheit erleuchtet und in der unvergänglichen Welt alle zur wahren Vereinigung gelangen. In den ersten beiden Abschnitten der obigen Auswahl liegt der Schwerpunkt darauf, dass die wahre Ehe ewig ist. Dem dritten Zitat sind bei sorgfältiger Lektüre drei Wege zu entnehmen, auf denen diese unendliche Verbindung erreicht werden kann. Erstens, wenn zwei Seelen, in deren Herzen das Feuer der Liebe Gottes brennt, dieses Licht im anderen reflektiert sehen und die Flammen ineinander greifen und zu einem Feuer werden. Zweitens, wenn zwei Seelen körperlich vereint sind und dann von der ewigen Liebe erleuchtet werden, wird ihre Verbindung ewig. Abdu'l-Bahá schrieb einmal über eine Gläubige, die einen Nichtgläubigen geheiratet hatte oder im Begriff war, ihn zu heiraten. Diese Ehe ist zulässig. Aber Fräulein muss sich Tag und Nacht bemühen, ihren Mann zu begleiten. Sie darf nicht ruhen, bis sie ihn zu einem geistigen wie körperlichen Partner im Leben gemacht hat. Drittens, der letzte Absatz bezieht sich auf die Menschen, die ihre wahren geistigen Gefährten in dieser Welt nicht finden und dieser großen Freude während ihres vergänglichen Lebens beraubt bleiben. Ihnen sagt er, wenn sie sich von dieser vergänglichen Welt und den Unvollkommenheiten des Menschenreiches lösen, werden die Strahlen göttlicher Vereinigung in ihrem Herzen leuchten und sie werden eine vollendete Beziehung und höchstes Glück im ewigen Paradiese finden. Im Hinblick auf die Wirklichkeit der Liebe sagt Abdu'l-Bahá, es gibt nur vier Arten der Liebe. Erstens, die Liebe Gottes zu seiner Schöpfung, sein Abbild im Spiegel der Schöpfung. Durch einen Strahl dieser Liebe existiert jede andere Liebe. Zweitens, die Liebe Gottes zu seinen Kindern, seinen Dienern. Dank der Liebe Gottes besitzt der Mensch physisches Dasein und erlangt schließlich durch den Odem des Heiligen Geistes eben diese Liebe, ewiges Leben und wird zum Ebenbild des lebendigen Gottes. Diese Liebe ist der Ursprung aller Liebe in der Welt der Schöpfung. Drittens, die Liebe des Menschen zu Gott. Dies ist das Hingezogensein zur göttlichen Welt, der Eintritt in das Reich Gottes, Empfang der göttlichen Gnadengaben, Erleuchtung durch das Licht des Königreiches. Diese Liebe ist der Ursprung aller Nächstenliebe. Diese Liebe bewirkt, dass die Menschenherzen die Strahlen der Sonne der Wirklichkeit spiegeln. Viertens, die Liebe von Mensch zu Mensch. Die Liebe, die zwischen Gottgläubigen besteht, geht aus dem Ideal der geistigen Einheit hervor. Diese Liebe wird durch die Erkenntnis Gottes erreicht und ermöglicht uns, die göttliche Liebe im Herzen zu sehen. Jeder sieht in der Seele des anderen ein Spiegel der Schönheit Gottes. Und hat er diesen Grad der Ähnlichkeit entdeckt, fühlt er sich in Liebe zum anderen hingezogen. Diese Liebe wird alle Menschen zu Wogen eines Meeres, zu Sternen eines Firmamentes und zu Früchten eines Baumes machen. Aber die Liebe, die manchmal zwischen Freunden besteht, ist keine wahre Liebe, da sie dem Wandel unterworfen ist. Wenn der Wind weht, geben die dünneren Bäume nach. Der Ostwind beugt den Baum nach Westen und dreht der Wind nach Westen, neigt sich der Baum nach Osten. Diese Art der Liebe gründet sich auf zufällige Gegebenheiten des Lebens. Das ist keine Liebe, sondern lediglich eine flüchtige Verbindung, die dem Wandel unterworfen ist. Es scheint unmöglich, diese göttlichen Worte zu lesen, ohne dass dabei die innere Überzeugung wächst, der Mensch werde in dieser Sendung zu einer neuen und bisher unbekannten Welt geführt, der Welt der Wirklichkeit, der Welt des Geistes. Niemand kann sich die Menschenwelt, die künftige soziale Ordnung vorstellen, die von diesem Geist durchdrungen ist. Und, was gewiss so kommt, von dieser erhabensten Sonne erleuchtet sein wird. Und wenn wir im Leben Abdu'l-Bahás dieses Licht verkörpert sehen, wenn wir mit eigenen Augen bezeugen können, wie die Kraft und Schönheit solcher Ideale gelebt wird, und wenn uns in Worten unvergleichlicher Schönheit und Weisheit gesagt wird, dass alle sich einem solchen Leben annähern können, wenn sie sich den Strahlen der höchsten Liebe zuwenden, wie sehr ist dann das Herz dazu bewegt, die Erfahrung zu machen, und wie stark der Wille, an der Errichtung dieses Reiches der Liebe mitzuwirken. Die vielen Hinweise Abdu'l-Bahás auf die Kinder des neuen Tages regen den Geist zu einer fesselnden Betrachtung an. Er machte so viele schöne Anspielungen auf diese Kinder, vor allem, wenn sie einer solch himmlischen wie der oben beschriebenen Verbindung entstammen. Im Zusammenhang mit den vorstehenden Auszügen über die Ehe und ihr ewiges Band weisen diese Aussagen schemenhaft darauf hin, wie die menschliche Gesellschaft sein mag, wenn die Weltordnung Baha'u'llahs errichtet sein wird. An dieser Stelle sollen 2 oder 3 Zitate genügen. Diese Kinder werden weder morgen noch abendländisch, weder asiatisch noch amerikanisch, weder europäisch noch afrikanisch, sondern vom Reich Gottes sein. Ihre Heimat ist der Himmel, ihre Zuflucht das Reich Abha. Das neugeborene Kind jenes Tages übertrifft die weisesten und geachtetsten Männer dieser Zeit. Und der niedrigste und ungelehrteste jener Zeit wird an Verständnis die gelehrtesten und vollendetsten Geistlichen dieses Zeitalters übertreffen. Du hast die Pflicht, die Kinder an der Brust der Liebe Gottes zu nähren und sie an das Geistige heranzuführen, damit sie ihr Angesicht Gott zuwenden, damit ihre Lebensführung den Maßstäben rechten Verhaltens entspricht und ihr Charakter unübertroffen sei, damit sie sich alle Anmut, alle löblichen Eigenschaften der Menschheit zu eigen machen, damit sie auf den verschiedenen Wissensgebieten gründliche Kenntnis erwerben, vom ersten Atemzug an geistige Wesen werden, Bewohner des Königreiches, verliebt in den süßen Duft der Heiligkeit, und damit sie eine religiöse, geistige Erziehung empfangen, geboren aus dem himmlischen Reich. Gebet eines Kindes. O mein Herr, o mein Herr, ich bin ein Kind in zartem Alter, nähere mich an der Brust deines Erbarmens, ziehe mich auf am Herzen deiner Liebe, unterweise mich in der Schule deiner Führung und lasse mich gedeihen im Schatten deiner Großmut. Erlöse mich aus dem Dunkel und mache mich zu einem strahlenden Licht. Befreie mich von Trübsal und mache mich zu einer Blume des Rosengartens. Mache mich zum Diener an deiner Schwelle und verleihe mir die Wesensart der Rechtschaffenen. Mache mich zum Wohltäter der Menschheit und schmücke mein Haupt mit der Krone ewigen Lebens. Wahrlich, du bist der Starke, der Mächtige, der Sehende, der Hörende.